ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Jürgen Wiesmann, besser bekannt als Ernst Lustig, eine der bekanntesten Fastnachtsfiguren aus Mainz bleibt Mainz, wie es denkt und lacht. Hello!
Hello!
Schön, dass
Guten
Sie da
Morgen,
sind.
Ja.
Wie geht's Ihnen? Frag ich deshalb, weil wir die Sendung am Fastnachtssamstag am Vormittag aufgezeichnet haben, was eigentlich eine Zumutung ist, wenn am Abend davor Mainz bleibt Mainz läuft und ich vermute mal, es bleibt nicht bei Ihrem Auftritt, sondern es gibt auch eine Nachbesprechung.
Gestern gab es eine Nachfeier. Sag ich jetzt mal.
Meinte ich damit, ehrlich
gesagt. Ja, nein. Ich sag jetzt mal, man ist im Gesicht noch ein bisschen müde. Ja.
Sieht man ihn gar nicht an.
Es täuscht.
Ja. Sie sind ja zum, ich glaube, 24. Mal dabei gewesen. Also ein richtiges Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Urgestein. Kommt da Routine rein?
Ach, Routine ist da nie. Das ist immer mal so ein bisschen anders. Man hat halt vieles schon miterlebt. Und wenn dann auch so die Regieassistenten kommen und sagen, hey, müssen dann dahin, sag ich, weiß ich alles. Hm. Aber ansonsten ist immer mal ein bisschen was anderes. Ja. Ja,
zum Beispiel, ich glaube, 3 Texthänger.
Nein, es waren nur 2. Also wir wollen es nicht übertreiben.
Also ich meine, ich hätte 3 wahrgenommen. Nee. Und dann haben Sie einmal noch mal eine kleine Orientierungslosigkeit gehabt, sich noch mal genau den Text angeguckt. Aber da müssen wir nicht drüber streiten. Völlig ungewöhnlich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sich so einen Vortrag weitgehend auswendig merken kann.
Es kommt natürlich auch, ich sage jetzt mal, wir sind ja keine Maschine. Ja? Und wenn man in diesen Saal schaut, der ja durch die Lichter und so weiter auch heller ist als ein normaler Saal,
ja,
ist es auch eigentlich ein Ameisenhaufen, wenn man da reinguckt. Ja? Leute stehen mal auf, dann da und die Kamera. Und das sind alles Sachen, die einem durchaus auch immer ablenken. Natürlich wünscht man sich, wenn es schon mal vorkommt, dass es dann eher mittwochs vorkommt. Aber,
also bei der Generalprobe.
Ja, bei der Generalprobe, aber live ist live. Ne?
Und die Leute haben sie gefeiert dafür, dass es da mal so ein bisschen gehakt hat.
Ja, genau, weil viele haben gesagt gehabt, das macht das Ganze menschlicher. Man sieht auch, dass es live ist und nicht irgendwas Zusammengeschnittenes, ja, und wo dann das rausgeschnitten worden wäre. Ne? Mhm. Und von da aus gesehen gehe ich da auch völlig entspannt damit um, weil jeder andere soll es erst mal besser machen.
Sie sagen zu Recht, Sie sind keine Maschine, Sie sind ein Mensch und können aber trotzdem unfassbar ernst gucken, obwohl Sie ja gar kein ernster Typ sind. Räusper, räusper, als ernst lustig. Wie schafft man es, wenn das Publikum während des ganzen Vortrags derart tobt und johlt und lacht, so sauertöpfisch ernst zu schauen, wie Sie das als ernst lustig ja tun?
Muss ich Ihnen ehrlich sagen, frage ich mich selbst, weil ich eigentlich vom Privaten her bin ich, wenn irgendeiner irgendwas Lustiges oder sowas oder lacht oder selbst ein Lachflash kriegt, dann muss ich da automatisch eigentlich mitlachen. Warum das in dem Fall dann nicht so ist, ist eigentlich nicht da damit zu erklären, dass ich in diesem Moment der Ernst Lustig und nicht der Jürgen Wiesmann bin.
Also Sie schlüpfen da komplett in die Rolle sozusagen. Andreas Schmidt ist ja ausgefallen als Sitzungspräsident, krankheitsbedingt. Adi Gogelsberger hat übernommen. Hätten Sie es auch gern gemacht?
Ja gut, die Option war ja da gewesen, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich habe 2-mal auf der Bühne gestanden und das war auch mit ein Grund, warum das halt vom Logistischen her und ob, wenn man gekommen wäre und hätte gesagt gehabt, hier macht er es, hätte ich es gemacht und alles gut. Der Adi hat es ganz toll gemacht und habe ihm auch natürlich, logischerweise, wir sind ja Kollegen, die sich seit vielen Jahren kennen, Jahrzehnten kann man ja schon sagen, ich bin jetzt auch schon in der Fastnacht 38 Jahre auf der Bühne in Mainz und da wünscht man sich auch toi 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 und das gibt's auch für mich überhaupt nicht. Mainz bleibt Mainz ist sowieso ein Schiff, ein Narrenschiff und da fährt jeder mit, egal in welchem Verein er ist, da spielt dann in dem Moment der Vereinspropaz spielt da keine Rolle, sondern es ist das Gesamtprodukt.
Es sind ja 4 Vereine, die das ausrichten.
Es sind 4 Vereine.
Gonsenheimer Karnevalverein, Karnevalsclub Castell und Mainzer Karnevalclub und Mainzer Karnevalverein.
Richtig.
Im Karnevalclub sind Sie stellvertretender Vorsitzender und Sitzungspräsident.
Ja.
Und da wird aber doch hinter den Kulissen vor der Sitzung schon so ein bisschen gezogen, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja nicht alles in Harmoniesoße.
Naja gut, ich meine, die Redaktion, die spricht mit einem, ja, wen sie sich aus dem normalen Sitzungsprogramm ausgesucht haben. Ja, natürlich ist mir da vielleicht auch mal enttäuscht, dass es vielleicht nicht die Anzahl von Programmpunkten ist, die man sich jetzt selbst vorgestellt hat. Ja, aber das war bei uns jetzt nicht. Wir waren mit 4 Programmpunkten, 4 tollen Programmpunkten vertreten. Mit dem Markus Schönberg, dem Flo Sitte als Till, Handcase und seine Musik und dann auch mit mir. Ja, und es hat alles funktioniert und von da aus gesehen können wir da eigentlich sehr zufrieden sein. Ne?
Sie haben ein sehr auffälliges Äußeres, immer mit einem knallbunten Anzug, mit einem mit einer Sonnenblume auf dem Hut drauf, mit roten Bäckchen.
Ja.
Und Sie sind ja schon eine, wie soll man sagen, eine prägende Gestalt, die was hermacht auf der Bühne und die auch erfinderisch ist im Hinblick auf, ja, wie soll man sagen, auf Leibesfülle. Wir hören mal kurz rein.
Ja, es wisst ich was innen, hat sie daraufhin noch gesagt. Schätze ich es, Schneewittchen-Syndrom und mich schon länger nicht mehr im Spiegel betracht. Sag ich, es ist mein Charakter, kein Fett. Ich wusste ja gleich, was mir blieht. Sag ich, hab so viel innere Werte, dass man sie halt von außen schon sieht.
Und Tusch. Können Sie echt den Tusch noch hören?
Ich höre ihn manchmal gar nicht mehr.
Also das ist immer diese Zwiegespräch-Nummer, kann man fast sagen, oder das sich auseinandersetzen mit Ihrer Frau. Wie haben Sie diese Figur Ernst Lustig eigentlich erfunden? Ich meine, Sie sind seit 38 Jahren fastnachtlich unterwegs, nicht immer als Ernst Lustig. Früher gab es da auch andere Figuren. Wie kam es dann zu Ernst Lustig?
Naja gut, ich sag mal so, Ernst Lustig, das war einfach im Jahr 2001, habe ich zu meiner Frau gesagt gehabt, du, ich müsste eigentlich der Figur mal einen Namen geben. Ja, und dann sagte sie zu mir, ja, es müsste halt was Lustiges sein. Und dann fiel mir halt Peter Lustig von Löwenzahn ein. Habe ich gesagt, naja, den gibt's hier auch, ne? Und dann haben wir das auch als Nachname genommen. Und dann habe ich dann halt nur gesagt gehabt, ja, und das Gegenteil von Lustig ist Ernst. Ernst ist ein Vorname. Und so hatten wir es dann. Ne? Viele denken immer, weil ich zu Hause in der Ernst-Ludwig-Straße wohne.
Wollte ich gerade nachfragen, ist mir aufgefallen. Das muss doch, ist doch kein Zufall. Ne?
Das war tatsächlich ein Zufall. Ja. Und habe ich auch selbst erst festgestellt, als einer mal was bei mir abgeholt hat und guckt auf das Straßenschild und sagt, jetzt weiß ich auch, wo der Name Ernst Lustig herkommt. Habe ich gesagt, wie? Und dann sagt er, von der Straße. Habe ich gesagt, nee, genau das nicht.
Wenn Sie mal in 40, 50 Jahren ableben, wird die Straße vielleicht umbenannt.
Vielleicht wird sie umbenannt.
Ja, könnte sein. Und Ihre Frau, Ihre echte, ist die irgendwie vergleichbar mit dieser offenbar gruseligen Frau, die Ernst Lustig das Ganze
Zeit beschimpft? Nein, in keinster Weise. Sie ist wirklich eine ganz liebe und überhaupt meine, wie hat es einer ihrer Kollegen mal beschrieben, Jürgen Wiesmann ist der Mensch, der an der Fastnacht über seine Familie schimpft, die er im privaten Leben aber über alles liebt.
Sehr schön. Also Sie schimpfen dann nonstop während Ihres 15-minütigen ungefähr dauernden Vortrags. Und wie kommen Sie auf die Ideen für so viel Schimpfen?
Es ist ja eigentlich, Fastnacht ist ja schon irgendwie sowas der Gesellschaft, den Spiegel vorhalten, sage, da guckt rein, so sei der wirklich, ja. Und das Ganze noch ein bisschen überspitzt dargestellt, ja. Das ist genauso, oder auch, wie soll ich sagen, mal Begriffe quasi wörtlich umgebaut, ne, so wie es mit dem Stimme ist noch nicht ganz
ist okay, alles gut.
Wieder auf dem Damm. Mhm. So wie es auch mit dem Vornamen Tore im Vortrag hat, ja, wo ich dann, da haben wir Fernsehen geguckt, und da war dieses Kind, das Tore hieß, und da habe ich gedacht, Tore, kennst du eigentlich auch beim Vortrag, was draus mache, und bin dann halt.
Aber später noch zu, diese ganzen Entwicklungen dieser nordischen Namen, die da in der Generation tiefer vorkommen. Aber mein lieber Schwan, so viel Brass muss man erstmal erfinden, den Sie da auf der Bühne vermitteln. Also der Ernst Lustig ist eine sehr reaktionäre Figur, der mit modernen Sachen gar nichts anfangen kann. KI und was weiß ich, neumodischem Kram, das ist nicht so sein Ding. Früher kam, wie sagen Sie so schön, das Klopapier kam noch aus der Wand. Ne? Ja. Das ist ja eine durchaus auch humorvolle Anspielung an einen Mann, der gerne bei seiner Mutter und anschließend bei seiner Frau gelebt hat. Ja. Aber wo kommt dieser ganze, ich sag mal, dieser ganze Brass, dieser Zorn her, den Sie da fastnachtlich überspielen oder vorspielen?
Das weiß ich eigentlich selbst nicht. Ich bin halt, wie ich schon gesagt habe, in dem Moment nicht der Jürgen Wiesmann, sondern der Ernst Lustig. Ja, und auch dieses, viel schwieriger ist es halt, sich so zu echauffieren und das auch dementsprechend glaubhaft rüberzubringen. Aber das ist auch der Grund, warum die Leute es dann halt einem abnehmen. Das
ist auch stimmlich eine Herausforderung. Also ich wundere mich, dass sie überhaupt so gut sprechen können, weil im Grunde ist es ja eine viertelstündige, richtige, man könnte fast sagen eine Brüllerei, ne?
Ja. Hm.
Könnten Sie das abrufen nachts um drei, wenn man Sie wecken würde? Direkt sozusagen Schalter umlegen, zack, jetzt bin ich ernst lustig. Ja,
das ist kein Problem. Deswegen wundert es mich ja dann auch mal, wenn dann plötzlich, man hat das Ding jetzt, sage ich mal, vielleicht 65 Mal gemacht, ja, und dann trotzdem, aber wie gesagt, dann man ist durch irgendwas abgelenkt im Saal.
65 ja. Mal, Sie haben diesen einen Vortrag, den Sie jetzt bei Mainz bleibt Mainz gehalten haben, 65 Mal gehalten.
65,
Sitzungszeit 64. Beginnt so Anfang, Mitte Januar.
9. Januar war mein erster Auftritt.
Das heißt, wenn man es mal unterrechnet auf 8 Wochenenden, dann kommt man auf 8 Vorträge pro Wochenende, mehrere
durchschnittlich am Abend dann, ja. Durchschnittlich ja, aber da ich ja auch noch beim MCC Sitzungspräsident bin, stehe ich natürlich an dem Sitzungsabend vom MCC nur dem MCC zur Verfügung. Das heißt, da kann ich nicht bei anderen Vereinen auftreten, aber wir haben ein sitzungsfreies Wochenende immer in unserer Kampagne mit dabei. Und da ist es dann so, dass ich dann unterwegs bin, dann hat man auch immer an einem Wochenende 18 Auftritte.
Wow, mein lieber Schwan.
Das ist dann halt eine logistische Herausforderung, dass man bei 6 Auftritten am Abend immer zu der Zeit dann auch da ist, wo man
da dann steht ihr Vater, sein soll. Der auch ihr Fahrer ist, mit quasi laufendem Motor vor der Tür und fährt sie von einer Nachhalle in die nächste.
Ja, genau. Also er ist schon, logistisch. Also ich sag mal, er wartet dann schon hinter der Bühne und nimmt dann das Pult entgegen, gibt mir dann im Prinzip mein Manuskript und mein Becher. Und ich nehme das dann mit, lege das dann in meinen Koffer, Hut und Perücke runter. Und das hat jeder sein Aufgabengebiet. Mhm. Ne?
Alles durchorganisiert. Im Optimalfall muss das andere Geschäft dann ruhen. Sie sind hauptberuflich Trauerredner. Also im Optimalfall stirbt niemand zwischen Anfang Januar und Aschermittwoch, was aber natürlich dann doch irgendwie der Fall ist. Haben Sie jetzt während der Kampagne, nehmen Sie da auch Aufträge für Trauerreden entgegen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt in der Kampagne habe ich tatsächlich 17 Beisetzungen begleitet.
Schwierig?
Naja gut, ich sage jetzt mal schwierig. Es ist ein Leben zwischen ernst und lustig. Und so wie ich früher in meinem alten Berufsleben halt ins Büro gegangen bin, muss ich auch da meine Aufgabe nachgehen und freue mich auch, dass es so ist, dass die Leute dann auch sagen, wir wissen ja, dass sie jetzt da, aber würden sie uns dran sagen, natürlich begleite ich sie und auch jetzt zu der Zeit sagen auch die Leute, wir warten auch bis nach Fastnacht.
Mhm. Sie wollten schon als Kind, jetzt nicht unbedingt Trauerredner werden, haben sich aber schon als Kind damit beschäftigt, habe ich gelesen, Zigarrenkisten im Garten vergraben und da so Bestattungen nachgespielt. Man würde vielleicht in anderen Situationen sagen,
der hat einen Knall.
Ja, hat er?
Das Thema Tod und Trauer hat mich eigentlich schon immer fasziniert, so dieser Gegensatz, ja, dass mir jetzt, so wie wir uns jetzt unterhalten, und dann plötzlich ein Körper leblos da ist und nichts mehr von sich gibt. Dieser Gegensatz, ja, das hat mich halt schon immer irgendwie fasziniert. Und ich war auch früher bei dem Messdiener gewesen, habe auch da schon dann als Kind Beisetzungen begleitet. Und als zweites hatte ich dann als Berufswunsch Schauspieler und habe für beides meinen Ersatz gefunden.
Okay, macht Sinn. Schauspielen während der Kampagne auf der närrischen Rostra,
genau.
In jedem Fall. Und wenn man Jürgen Wiesmann als Trauerredner bucht,
bekommt
man auch ein bisschen ernst lustig?
Nein. Also ich sage jetzt mal, was ich oft habe, dass die Leute kommen und oder wenn ich zum Gespräch in die Familie gehe, dass die sagen, mein Vater oder meine Mutter oder mein Mann oder Frau war so ein Fan von Ihnen. Wenn die jetzt wüsste, dass Sie die Trauerred machen, die wird sich kaputt freue. Mhm. Ja. Und hat auch schon gehabt, dass ich zu Trauergesprächen kam und die Angehörigen gesagt haben, sie haben das Sören ja gar nicht dabei oder sonst irgendwie was. Also das muss ich schon sagen.
So, kurz erklären, Sören ist der fiktive Schwiegersohn Ernst Lustig, der immer wieder bei den Vorträgen auftaucht. Kult hat er.
Ja, mittlerweile ja. Mhm. Und was schon ist in den Trauergesprächen selbst, ist Ernst Lustig schon durchaus immer ein Thema. Ja. Und aber er hat jetzt bei der Trauerfeier selbst nichts zu suchen.
Kann es sein, dass es mal bei einer Trauerfeier mit Jürgen Wiesmann als Trauerredner, jetzt mal losgelöst von der Figur Ernst Lustig, die da keine Rolle spielt, aber dass es trotzdem richtig lustig wird?
Kann dann richtig lustig, also ich sage jetzt mal ein Schmunzeln, ich habe auch nichts dagegen, wenn mal gelacht wird oder wenn geschmunzelt wird und viele Leute sagen auch, mach es nicht so traurig, weil ich verdrehe selbst halt auch die Einstellung, man muss es nicht trauriger machen, als es schon ist. Ja. Wenn es eine Anekdote oder ein Zitat gibt oder sonst irgendwas, was der Verstorbene regelmäßig quasi geäußert hat, ja, und dann baue ich das natürlich auch so ein. Und da ist zum Beispiel auch eine Gabe, dass ich die Trauerrede relativ hochdeutsch halte, ja, und dann aber auch bei so persönlichen Zitaten dann direkt in den Dialekt verfallen kann, ja, um das dann halt entsprechend auch während der Trauerrede quasi zu transportieren. Ne? Und wenn dann so in der Trauergemeinde quasi ein und auch die direkten Angehörigen dann auch immer schmunzeln und so weiter. Ja, ich nenne ja auch eine Trauerfeier zum Beispiel Erinnerungsfeier. Gar nicht Trauerfeier, sondern wir wollen uns erinnern. Ein Satz, den ich auch immer mal ganz gern verwende, ist, dass wir sein Leben oder ihr Leben nochmal feiern wollen. Ja, und wir wollen heute feiern, indem wir darauf zurückblicken, ne, und uns dankbar und liebevoll an ihn oder sie halt erinnern. Ne, und das ist, und ich stehe auch da nicht mit einer Todesmiene, sondern immer so ein leichtes Lächeln auch auf der Lippe, weil mit dieser Erinnerungsfeier will ich ja für die Angehörigen auch die Weichen stellen, um auf diesen Tag trotz aller Traurigkeit positiv zurückdenken zu können. Ja, und auch das ist wichtig in der Verarbeitung der eigenen Trauer.
Sie sind Rüsselsheimer.
Ja.
Wie kommen Sie eigentlich zur Mainzer Fastnacht? Da liegen ja fast Welten dazwischen.
Ach, da ist eigentlich die Geschichte, die ist, also ich habe mich schon immer, wie gesagt, ich wollte ja Schauspieler werden, bin auch immer, habe mich immer verkleidet. Es war früher auch mal so gewesen, dass ich in der Pfarrei Fastnacht dann mal so einen kleinen Vortrag gemacht habe, ja. Im Prinzip bin ich aus musikalischen Gründen nach Mainz gekommen. Ich bin also, spiele schon seit meinem 7. Lebensjahr Trompete und war in Rüsselsheim an der Musikschule und hätte da vielleicht fast aufgehört, Musik zu machen. Aber dann kam ein Arbeitskollege von meinem Vater, der hier in Mainz-Kastell bei den Kasteller Musikanten damals der erste Vorsitzende war, und sagte dann zu meinem Vater, wenn er da nicht mehr zufrieden ist, dann tun doch zu uns. Und das war ja dadurch, dass meine Mutter als Hausfrau, Mutter nicht berufstätig war, war das dann auch kein Problem. Die hat mich dann immer mit dem Auto dahin gefahren. Ja, ich meine, Mainz-Kastell ist ja jetzt auch nicht aus der Welt. Und ja, und so kam ich zu den Kasteller Musikanten. Und die Kasteller Musikanten sind das große Garde-Musikchor der Mainzer Ranzengarde. Und marschieren nicht nur an den Zügen mit, sondern spielen auch die Sitzungen, genauso wie auch beim MCC mittlerweile seit, glaube ich, über 20 Jahren schon. Und mittlerweile bin auch ich schon über 30 Jahre erste Vorsitzende bei den Kasteller Musikanten, habe da auch meine Frau kennengelernt. Und
passt ja alles zusammen.
Wunderbar. Ja, genau. Und so kam ich dann damals über den Peter Müller, den heutigen Präsidenten der Kleppergarde, der damals Dirigent war bei uns im Musikverein. Und der hat dann, wo wir so in geselliger Runde zusammen waren, mit dem Akkordeon gespielt, und ich habe dann da mal zu gesungen, weil ich für die Kirchenfastnacht in Rüsselsheim einen Text geschrieben hatte auf die Melodie von Da wackelte Dom. Ja, ist ja hier, und da hatte ich dann Da wackelt St. Schasch draus gemacht. Und habe ich gesagt, ach komm, wir probieren das mal. Und dann sagte er, du kannst eigentlich gar nicht schlecht singen, wir haben doch Oktoberfest, mach doch mal. Ne? Und dann haben wir drei Lieder ausgesucht, was dann auch sehr gut ankam. Und direkt nach dem ersten Lied kam der damalige Sitzungspräsident der Ranzengarde, der Alfons Möller, hinter die Bühne und hat gesagt gehabt, und du singst nächstes Jahr bei uns auf der Sitzung. Und so bin ich 1987 das erste Mal im Schloss auf der Sitzung der Ranzengarde aufgetreten Und ja, und so kam dann eins dazu. 1994 kam dann der MCC dazu und ja.
Und eins zum anderen. Also Mainz ist ein Dorf, man kennt sich und irgendwie rutscht man da so von einer Funktion in die nächste. Und dass genau. Sie gut singen können, zeigen Sie auch bei jedem Ernst-Lustig-Vortrag immer am Anfang.
Letzt haben sich Nachbarn vorgestellt und drum an unserer Schell geschellt. Und sie sind, fragt der freien Mann, der nette Mann von nebenan. Und prompt verzieht mei Fra die Schnut und fragt, wer noch hier wohne tut.
So, jetzt kann man mal zu Hause überlegen, was ist das für eine Melodie? Ich muss da auch dreimal überlegen. Es ist O Tannenbaum.
Genau.
Wie kam es zu O Tannenbaum als Fastnachtssong?
Weil mir da so schön bei diesem und sie sind fragt, weil mir da so schön hoch und falsch singen kann, weil es ist gar nicht so leicht, wenn man eigentlich singen kann, falsch zu singen, ja. Und das hat sich dann irgendwie, hat sich das auch immer eingebürgert, dass ich dann, jetzt nehme ich die immer, genauso wie meine Auftrittsmelodie immer so ein Mann ist.
Wir haben es gerade schon mal angedeutet, Sie erfinden da immer wieder was Neues hinzu. Irgendwann kam also dieser fiktive Schwiegersohn Sören dazu und dann dessen Kumpel, ich glaube Malte, der ist auch schon ein paar Jahre alt. Und die Liste der möglichen nordischen oder nordisch klingenden Namen ist ja grundsätzlich mal lang. Und Sie haben den Tore gerade schon angedeutet. Das Kind ist von neuen Nachbarn.
Jetzt haben wir neben Trauneihe Nachbarn, das sagst du in der Gas für vor Rohre. Haben sich vorgestellt als Torben, Tamara und ihr Sohnemann Tore. Seht mal, Frau, wie kommt man auf Tore? Ich hab doch nichts zugesagt. Denk ich, vielleicht haben sie ihn beim Fußballspiel in der Halbzeit gemacht.
Wer ganz genau hingehört hat, wird feststellen, das war nicht von Mainz bleibt Mainz, wir singen und lacht. Da haben sie nämlich den Text geändert, ja. In der Halbzeit von Mainz gegen Frankfurt gemacht.
Ja, ja. Genau.
Das ist ein paar Wochen her von der Radiofastnacht, ja. Der Kollegen von SWR 4. So, und warum jetzt Mainz gegen Frankfurt in der Halbzeit? Kleiner Gag so am Rande.
Ja, genau.
Ja. Ist Ihnen spontan hinter der Bühne erst ins Hirn geschossen? Oder
ja, das kam tatsächlich erst am letzten Wochenende, wo ich gesagt habe, ich könnte auch mal Mainz gegen Frankfurt machen.
Mhm. Haben Sie noch weitere nordische Namen oder Gesellen Ihrer Schwiegersöhne, wie auch immer, Arbeitskollegen im Spiel, die dann vielleicht 2026 vorkommen? Oder entwickelt sich das
dieses Jahr kam ja der Hauke mal wieder dazu.
Ja, stimmt, ja, die gibt es auch noch. Das plötzlich Arbeitskollege.
Arbeitskollege, ja, ja, genau.
Dann merkt man, dass man älter wird.
Ja. Ja, nee, also es war, das mit dem Sören hätte ich mir ja auch nie so vorgestellt. Ja, das war eigentlich nur im Reim geschuldet, ne, im Prinzip. Und
da hat sich so viel drauf, ne? Hören, schwören.
Stören, ja. Oder sowas, ne? Und es war eigentlich der erste Sohn oder Schwiegersohn in Spe war eigentlich der Marvin. Ne? Also Marvin. Aber ich habe dann als Ernst Lustig natürlich Marvin gesagt, ne? Der dann morgens quasi puddelarschnackig, wie mir im Enser sage, bei uns im Bad gestanden hat und bei unserer Tochter übernachtet hat. Und ja, dann habe ich es ja drauf, ging es dann so weiter, dass ich froh war, dass uns Marvin quasi erspart geblieben ist und das Gejammer von meiner Tochter, ich konnte es echt nicht mehr hören. Und nach drei Wochen kam es und sagte, also das ist der Sören. Ne? Und das muss ich wohl so betont haben, dass die Leute mir schon am Rosenmontagszug zugerufen haben, einen schönen Gruß an den Sören. Ne? Ja. Und seitdem wäre ich nicht mehr los.
So muss es sein. Und ich glaube, wenn Sie irgendwann mal einen Vortrag machen ohne Sören, dann buhen Sie die Leute von der Bühne runter. Geht mal gar nicht. Ihr Club, der MCC, der Mainzer Karnevalclub, ja. Hat mal angefangen als, wenn ich das jetzt richtig im Kopf und gelesen habe, sozusagen als eher, sagen wir mal, einfache Alternative zum eher hochnäsigen MCV, Mainzer Karnevalverein, also alles so ein bisschen normaler, volksnäher, auch ein bisschen günstiger. Ist das die richtige Beschreibung? Kann man das heute noch sagen?
Der ist im Prinzip aus der Wirtschaftsphasenacht entstanden, vom Birnbaumclub. Das war die humoristische Dagge und der Birnbaum, die haben sich quasi zu einem Stammtisch zusammengesetzt. Ja? Und das war dann der Birnbaumclub. Und wir machen seit durch die Corona-Zeit, haben wir auch wieder bei uns im Sitzungsportfolio eine Birnbaum-Sitzung. Ne? Das ist also eine Sitzung zum Beispiel, wo all-inclusive ist. Also man bezahlt einen Preis, ne? Und kriegt da Essen und Trinke Mitsitzung, alles in einem,
auch nicht schlecht,
in einem Ding.
Rechnet sich das für den Verein?
Sonst würde man es nicht machen.
Was kostet das?
Kategorie 1, 99 Euro.
Okay, da muss man schon eine Menge trinken und essen.
Naja gut, aber wenn Sie mal zwei Flaschen Wein zusammenrechnen, Sie haben noch ein Sitzungsprogramm, dann essen Sie noch ein bisschen was dazu.
Dann kommt es wieder hin. Ne?
Ja.
Stimmt das denn noch, was man damals so sagte, dass der MCC eher so ein bisschen ja so drauf achtet, dass es nicht so teuer ist, dass sich das jeder leisten kann, nicht so edel, nicht so nobel, oder hat sich das alles im Laufe der Zeit ein bisschen verwischt?
Naja Gott, ich sage jetzt mal so, das ist auch mit dem Humor zusammen. Unser Motto war ja schon immer, allen wohl und niemand weh. Und da greift ja sowas auch mit rein, allen wohl und niemand weh, Fasnacht beim MCC. Ja. Und wir, ja gut, wir sind eigentlich für alle Schichten im Prinzip da.
Waren Sie bei dieser Kampagne und sind Sie es allgemein froh, dass Sie keine politischen Reden machen, die Sie dann ständig wieder umschreiben müssen, je nachdem, was sich so tut in Berlin oder in Washington oder sonst wo auf der Welt?
Ich bin da mehr als froh und mein Mitgefühl hat auch in diesem Jahr allen Kolleginnen und Kollegen, die politische Vorträge machen, gegolten, weil ich da verrückt war, wenn ich das permanent umschreiben muss. Und es gilt halt mal in Mainz, das Gesetz, morgens passiert, abends klausiert. Mhm. Ja. Und das ist schon...
Also die Kita, die Kati aus der Kita beispielsweise, die hat ja so eine Kindergartengruppe gehabt, ja, wo so also alle Spitzenpolitiker, ja, jeweils der Christian im gelben Jackett und die Sarah war da und der Olaf und der Friedrich und wie sie dann heißen, der Robert, die musste ja im Grunde ihren Vortrag komplett neu schreiben, hatte ich den Eindruck. Ne?
Ja, aber das hat mir auch super gefallen und als ich die Nummer das erste Mal gesehen habe bei den Kammerspielen vom GCV, da habe ich damals schon gesagt, das könnte was fürs Fernsehen sein. Ne? Mhm. Ja, aber man muss sich halt anpassen, aber das hat sie wunderbar gemacht, auch mit dieser Hürde, wo die dann quasi über diesen Leiterwagen da gestolpert sind, der Lindner und die Wagenknecht, ne? Das war schon alles super, super umgesetzt, ne? Ohne dass die anderen einen Ton gesagt haben. Ne? Mhm.
Bisschen Politik war bei Ihnen auch drin.
Nee, komm ich mal fort, sonst krieg ich mit meiner Frau wieder Krach, weil mir kriege ich im Habeck da jetzt ein Ozeranfeld aufs Dach. Für den Strom selbst zu machen, bei sowas wäre ich verrückt. Wir haben früher auch einfach nur auf den Schalter gedrückt. Wir hatten auch keine Wallbox am Haus, wo man dann das Auto drauf hängt. Und so die Oma mal 50 Mark fährt zum Tanken geschenkt. Wenn die Tank dann halt all war und du konntest ja kein Benzin kaufen, bist du nicht zum Bäcker gefahren, da bist du zum Bäcker gelaufen. Ja, so war das gewesen und es ging auch mit nicht so viel Geld. Und wir sind auch noch Roller gefahren und haben es nicht kreuz und quer aufs Trottoir gestellt.
Das Volk jubelt.
Ja.
Die Grünen haben es ja gerade schwer. Und Sie müssen jetzt nicht Ihr Wahlgeheimnis lüften, aber ist Jürgen Wiesmann also sozusagen das alter Ego von Ernst Lustig eigentlich ein ganz fortschrittlicher, vielleicht auch ökologisch denkender Mensch?
Also ich sage jetzt mal, ich achte durchaus schon mal auf Sache. Also wenn ich zum Beispiel auch beruflich in Rüsselsheim unterwegs bin, egal ob zum Friedhof oder zu irgendeiner Familie, wenn es im Sommer schönes Wetter ist, fahre ich mit dem Fahrrad, lasse ich das Auto in der Garage stehen. Ja, deswegen muss ich mich aber auf kein Gas kleben. Ne? Und wo ich auch sage, ja, das muss jetzt nicht sein, das muss jetzt halt sein oder sonst irgendwie was. Ja, zum Beispiel, ich bin auch vom Hobby her bin ich leidenschaftlicher Camper. Ja, ich kann halt für unseren Wohnwagen kann ich halt leider kein Elektroauto gebrauchen. Also kaufe ich mir halt einen Verbrenner. Ne? Mhm. Da können sie gerade alle machen, was sie wollen. Ja, also ich sage jetzt mal, für mich ist eigentlich das Wichtigste der normale Menschenverstand. Und das hatte ich im letzten Jahr im Vortrag auch mal drin gehabt, wo ich gesagt habe, dass es eigentlich doch egal ist. Da ging es ja um eine Fortbildung, ne? Und dass man verschiedene Kollegen, egal was für Nation, egal ob der Hopsing und wie sie all heißen, dass man einfach respektvoll miteinander geschafft habe. Ne? Und wo ich dann auch so die Frage gestellt habe, Leute, wie seid ihr dann drauf? Und da war die Pointe, war dann letztendlich, da hilft kein KI mehr, kann Verstand halt nicht kaufen. Und wenn Dummheit Fliege kennt, misst die Fäschel aus Platzmangel Larve. Ne? Und da habe ich mich eingestellt, ich wurde bei diesem Vers wurde ich inspiriert, letztendlich, weil ich bei Opel auch in der Produktion angefangen habe. Ja, und da haben wir tatsächlich mit Leuten aus allen Nationen zusammengearbeitet. Und da war es auch ganz egal. Ne? Da wusste man, wenn Ramadan ist, dann kann der Armol einer umkippen. Ja, oder man wusste auch, wenn halt Gebetsstunde ist, gut, dann verschwindet er halt mal hinter der Maschine und dann haben wir halt die Maschine mitgefahren. Dann war das überhaupt kein Problem. Ne?
Apropos Opel, Ihr Vater hat schon da gearbeitet. Ich glaube, Ihr Großvater auch, ne? Und Sie also sozusagen in der dritten Generation, ja. Ist ja als Rüsselsheimer, sind ja auch quasi im Windschatten des Opel-Werks aufgewachsen.
Ja.
Ist nachvollziehbar. Wie schwierig war es zu sagen, als relativ junger Mann, damals mit Ende 40, reiße ich da sozusagen die Leine und mache was ganz anderes, selbstständiger Trauerredner?
Also ich sage jetzt mal so, man hat bei Opel oder bei den neuen Eigentümern dann den Franzosen den Abschied leicht gemacht gekriegt. Ja, also wenn man mir am Anfang des Jahres 2018 gesagt hätte, dass ich am Ende des Jahres 2018 nicht mehr bei Opel bin, hätte wahrscheinlich ich jedem irgendwie mal den Puls gefühlt oder sonst irgendwas, ja. Weil das war undenkbar, wie Sie schon sagen. Wir sind drei Generationen, beide Großväter haben da geschafft, meine Onkels haben da geschafft, mein Vater hat da geschafft, und ich war dann, wie gesagt, die dritte Generation, ne. Und bei uns war das schon so, das war unser Opel. Und unser Opel oder mein Opel war es dann halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt gehabt, komm, ich glaube nicht, dass das hier, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gut ausgeht. Und habe dann als einer der ersten von unserer Abteilung, ich war die letzten 20 Jahre im Einkauf gewesen, habe ich dann die Segel gestrichen und bin dann halt gegangen.
Ja. Mit vollem Optimismus, dass es auch wirtschaftlich gut läuft als freier Trauerredner.
Naja gut, ich habe ja die Abfindung gehabt. Also ich habe die Abfindung genommen und da ich auch die Einstellung vertrete, nicht jeder, der reden kann, weiß, von was er spricht, habe ich dann auch eine Trauerredner-Ausbildung gemacht. Und das ist auch sehr gut gewesen, weil man kriegt dann auch mal Tipps, wie man sich bei Trauernden so verhält oder was man drauf achten muss, damit man nicht in irgendeine Fettnäpfchen tritt oder.
Stichwort Familie. Ihre Mutter schneidert ihre wunderbar bunten Kostüme. Mhm. Haben Sie da pro Kampagne mehrere zur Auswahl oder immer nur eins pro Jahr?
Nein, es gibt immer nur in einer Kampagne gibt's diesen einen Anzug. Den hat sie auch dieses Jahr, sie ist am 11. Februar, ist sie 80 geworden und hat auch diesen Anzug, den man quasi am Freitag bei Mainz bleibt Mainz gesehen hat sie auch wieder geschneidert. Haben Sie da
Mitspracherecht, was sie für einen Stoff nimmt?
Ja, den Stoff suche ich schon aus.
Ach, das machen Sie?
Okay. Das suche ich alles aus, ja. Und auch ob ich jetzt eine einfarbige Hose oder ob ich so wie jetzt dieses Jahr, wo ich mal wieder einen kompletten Anzug hat, oder ob es dann eher Kombination ist, also sprich einfarbige Hose und buntes Sakko, das sucht dann ich schon aus. Ne? Sie ist nur
ausführendes Organ und Sie sind der Geschmackstreiber sozusagen.
Ja, genau.
Ihr Sohn Oliver, ja. Auch aktiv, auch bei Mainz bleibt Mainz zu sehen mit seiner Formation Der Handkäse und seine Musik,
ja.
Hab ich das richtig ausgesprochen?
Handkäse und seine Musik.
Geht nicht anders. Ne? Also wenn man einmal sozusagen die Gene und die Sozialisation hat, dann wird die Fasnachtsliebe von Generation zu Generation übertragen. Sieht man auch in anderen Familien. Ich denke so an Groms zum Beispiel oder an, wer fällt mir noch ein? Keiner, aber Ihnen wird wahrscheinlich noch was einfallen. Geht nicht anders, oder?
Naja gut, ich meine, er ist damit groß geworden. Er ist ja, ich sage immer, der war das erste Mal auf einer MCC-Sitzung im Alter von 9 Tagen. Ne? Und der ist da damit groß geworden, hat da auch Spaß dran, überhaupt auf der Bühne zu stehen, ist halt auch ein absoluter Top-Musiker, ne, und hat da eine tolle Truppe. Der ist ja damals auch mit mir schon, als ich noch gesungen habe, ist er ja auch schon bei Mainz bleibt Mainz aufgetreten und hat mich am Klavier begleitet, ne, als ich dann die Rollen wie Vater Rhein oder Hauptgefreite von der Schlappegatt oder sonst irgendwas gemacht habe, hat er mich ja am Klavier begleitet und war da also auch schon als kleines, 10-Jähriger war er schon das erste Mal bei Mainz bleibt Mainz gewesen. Ne? Dann hat er dann irgendwann gesagt, du, ich mach was selbst, nachdem ich nicht mehr gesungen habe. Und dann habe ich gesagt, mach halt. Ne? Und das Einzige, was ich mit auf den Weg gegeben habe, mach was alt und jung gefällt. Ja, und jetzt haben wir ja, wie sich die Geschichte so wiederholt. Er ist ja auch während der Fasnacht damals auf die Welt gekommen. Und ja, und die Geschichte hat sich wiederholt. Nämlich am heute vor einer Woche, am 22. Ist er zum zweiten Mal Vater One.
Nicht zu fassen.
Und auch quasi von der Bühne in den Kreißsaal und vom Kreißsaal wieder zurück auf die Bühne. Sehr so gut. Wie es bei mir vor 27 Jahren auch war.
Das heißt, Sie sind jetzt auch zweifacher Opa. Jetzt das erste Enkelkind ist wie alt?
2,5 ist unsere Mia und jetzt haben wir unseren Leo gekriegt, den ich selbst noch nicht gesehen habe, okay. Weil ich noch nicht mal Zeit hatte, dahin zu fahren.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei, außer die Operliebe zum neuen Enkelkind.
Genau.
Und bei Ernst Lustig gab's noch nie eine Anspielung, dass der auch mal Opa ist und seine Opa-Rolle irgendwie auslebt. Ich habe fast den Eindruck, wenn ich jetzt Ihr Gesicht so sehe, das arbeitet in Ihnen und es könnte 2026 vielleicht was werden.
Es gab mal den Vortrag Ernst Lustig, Opa wie der Willen.
Gab's mal,
wo ich auch tatsächlich mit Kinderwagen auf die Bühne bin. So ein schöner alter Retro-Kinderwagen, den ich mir im Internet besorgt habe.
Ich habe so viele Vorträge von Ihnen gesehen bei YouTube, habe ich den einen verpasst.
Ja, ja. Und da ging es jetzt tatsächlich, aber es war dann letztendlich ein Missverständnis. Also es war quasi, dass unsere Tochter zu uns nach Hause gekommen ist und hat gesagt gehabt, sie wollte mal mit der Mama reden, ne? Und dann ging es quasi darum, ich habe dann halt nur durch die Tür so ein bisschen was gehört und jetzt sind wir demnächst dann zu dritt. Ich kann es nicht ändern, aber es ist halt das Sören. Ne? Und ich habe mir dann halt alles ausgemalt, ne? Ja. Und dass ich jetzt demnächst mit der Oma ins Bett muss und das alles Mögliche gemacht und habe dann zum Weihnachten der Kinder dann einen Kinderwagen geschenkt und dann haben sie mich all ganz erstaunt angeguckt, was sie denn mit dem Kinderwagen sollte. Und da habe ich gesagt, ja, hast du doch gesagt, so ein Mutter, wir sind bald so dritt und so weiter. Und da sagt sie, ja, sie habe in der WG, kommt jetzt noch einer dazu und sie können, dann wären sie zu dritt und es wäre halt das Sören.
Ja. Sehr gut.
Und dann stand ich an Heiligabend quasi da.
Ja.
Naja,
wir sind gespannt.
Mit Kinderware.
Was da so kommt. Opa Ernst Lustig demnächst, die nächsten Jahre auf der närrischen Bühne. Ich bin sicher, da kommt irgendwas, aber wir lassen uns überraschen. Also es geht immer hin und her zwischen Ernst Lustig und Jürgen Wiesmann, der im echten Leben also auch zweifacher Opa ist.
Ja.
Zum Schluss von Leute ist immer Geschenkzeit. Und da lag es nahe, dass ich das Großvaterdasein natürlich aktiv unterstütze. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mit zwei Büchern. Die beide mit Conny zu tun haben. Kennen Sie Conny mit der Schleife im Haar? Vielleicht haben Sie es auch Ihren eigenen Sohn vorgelesen. Also Conny erlebt alle möglichen Situationen und ist da immer sehr heiß mit großer Leidenschaft dabei. Da gibt es einmal das Buch Conny verkleidet sich. Also okay. Das ist sozusagen schon mal das, ja. Was das Närrische betrifft.
Vielen Dank.
Und dann gibt es hier noch, also das können Sie natürlich auch dann wunderbar Ihren Enkelkindern vorlesen, das neue große Conny-Buch. Und da sind zwei Geschichten drin, die auch wunderbar auf Sie passen. Einmal Conny geht zelten. Da können Sie also Ihre Liebe zum Camping.
Ja.
Weitergeben. Und Conny macht Musik oder so ähnlich. Ah ja, hier, Conny macht Musik. Auch das ist ja sozusagen
wunderbar.
Etwas, was zur Familie Wiesmann passt, wie
die Faust ins
Auge. Jürgen Wiesmann alias Ernst Lustig, Star aus der Mainzer Fasernacht, sozusagen frisch von Mainz bleibt, Mainz wie es singt und lacht bei uns im SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Studio. Dankeschön für den Besuch.
Gern,
eine wunderbare Restkampagne.
Wenn wir haben.
Wird nochmal einen anstrengenden Rosenmontag zu geben, könnte ich mir vorstellen.
Alles entspannt.
Das ist dann sozusagen die Kür.
Das genau.
Das Reine genießen.
Das sind dann die wahren Feiertage.
Dabei viel Spaß und Dankeschön.
Danke und hello.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.